Hey Tobias, wähle mal eine Zahl zwischen 1 und 50.
7.
Nicht schlecht, aber ich merke an dieser Antwort, du bist kein AI.
Nämlich, wieso?
Ich habe etwas entdeckt, und zwar peinlicherweise auf dem Social Network LinkedIn, wo ich jetzt mehr nutze als auch schon. und zwar hat dort jemand geschrieben, dass AI, das ist Mehrzahl von AI,
okay, ja.
Oft 27 wählen, wenn du sie danach fragst. Und natürlich habe ich das gerade ausprobiert. Und weißt du, was rausgekommen ist? Es stimmt.
27.
Es stimmt.
Ja, es stimmt.
Und zwar, ich habe einen empirischen Test gemacht. Ich habe auf Englisch und auf Deutsch gefragt. Also pick a number between 1 and 50 oder wähle eine Zahl zwischen 1 und 50. Und dann ist es gekommen. Also auf Englisch haben ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude, WhatsApp alle 27 gesagt. Und auf Deutsch Gemini, Perplexity, Claude, genau, das wäre es dann. Also, oft ist 27 gekommen, ein bisschen die Ausreißer sind sie DeepSeek, auf Englisch 17 haben sie dann zur Antwort gegeben. Mistral hat 37 gesagt. Und auf Deutsch ist dann noch 23 gekommen von DeepSeek und 32 von WhatsApp. Und 24 von Mistral. Aber eben 27 ist mehr als die Hälfte genannt worden.
Und wieso?
Gute Frage. Also zuerst einmal meine persönliche Meinung aus dem Journalismus. Wenn wir Listen machen, tue ich auch oft eine ungerade Zahl nehmen.
Also 11 Dinge.
11 Dinge, ja. Oder 7 Dinge. Ja. Weil es tönt plausibler. Weil wenn du sagst 11 oder 13 Dinge, dann meinen alle, es gibt wirklich genau das. Mhm. Und wenn du 10 oder 20 nimmst, dann sagt jeder, es ist gar nicht gefaked worden.
Ja. Der hat nichts gehabt,
dass die runde Zahl,
gesucht,
dass genau, die runde Zahl ja. gibt. Genau. Also das ist mal das. Und eben, ich habe natürlich dann die AI gefragt, warum hast du das gesagt? Und Claude hat zum Beispiel gesagt, gute Frage, Bö. Die 27 ist für mich eine interessante Zahl, weil sie in der Mathematik einige spannende Eigenschaften hat. Sie ist eine Kubikzahl, taucht in verschiedenen kulturellen Kontexten auf, etwa als 27er Club in der Musikszene, also all die Stars, die mit 27 gestorben sind, wie der Kurt Cobain und Co. Aber ehrlich gesagt habe ich sie auch einfach spontan gewählt. Manchmal ist eine Zahl eben einfach drin. Ohne tiefe Begründung. Was denkst du?
Ich denke vor allem, man sollte kein Modell nehmen, wenn man kein Modell nutzen, wenn man will, überraschende Zahlen generieren.
Ja, also ihr könnt es selber ausprobieren auf eurem AI-Ding, was ihr verwendet. Sagt mal, dass ihr eine Zahl sagen und schaut, was rauskommt.
Oder irgendwann, wenn 27 mit dem 27 die entscheidende Zahl ist, um den Lotto-Gewinn abzuholen, dann gibt es ganz einen Haufen Gewinnerinnen und Gewinner. ihr ist der AI-Podcast Prompt Zero mit dem Tobias Bolzern.
Und dem Thomas Benkö.
Prompt Zero.
Im heutigen Podcast reden wir über Teslas Robotaxis.
Über Spoof rund um die Hardwarefirma von OpenAI.
Und über KI im Kinderzimmer mit der Professorin Isabel Wagner von der Uni Basel.
Tesla Robotaxi. Heißt Gefühl, habe ich schon viel gehört? Ist ja irgendwie ein altbekanntes Thema.
Es ist seit Jahren ein Thema. Der Elon Musk, unser Lieblingstech-Entrepreneur, sagt es ja schon eben lang. Und am letzten Sonntag hat es jetzt die erste Fahrt mit dem Ding gegeben.
Oh, und wo?
In Austin, Texas. Weil dort anscheinend die Regulierungen relativ lasch sind im Vergleich zu Kalifornien.
Okay, also das Versprechen eingelöst, das geht jetzt los. Jeder kann jetzt die App abladen und eine Fahrt buchen.
So einfach ist es nicht, Tobias. Es ist zwar jetzt als grosser Launch, glaube ich, ein bisschen abgefeiert worden, aber es ist eher so ein Beta-Test unter fast Real-Bedingungen gewesen.
Erzähl mir.
Also eben zuerst einmal, man kann zu Recht und haben mir auch geäussert, sehr viel Kritik an Elon Musk üben. Aber er bringt doch immer wieder mal Sachen zustande und jetzt auch die Robotaxis, Teslas, wo selber rumfahren und eben Leute rumschaffieren. Grosso modo hat das geklappt in dem Test.
Mhm.
Aber es hat dann schon den einen oder anderen nicht Unfall, aber komische Sachen geben, die jetzt auch ein bisschen untersucht werden.
Da kommen wir sicher noch dazu. Mich nimmt es aber zuerst einmal noch mehr Wunder, wie ist der Test genau abgelaufen? Wo genau ist das gewesen in Austin? Wie viele Autos sind da unterwegs gewesen? Wer hat da können teilnehmen?
Also es war eher eine kleinere Sache gewesen. Es sind zwischen 10 und 20 Tesla Model Y gsi, also die grossen Teslas. Und das ist in einem Gebiet stattgefunden, wo geo-gefenst war. Also du hast nur in dem abgrenzten Gebiet können rumfahren, also nicht die Stadt verlassen. Und man sagt auch, das Gebiet ist extra gut abgedeckt worden mit dem Kartenmaterial.
Also die Fahrerein haben es quasi gescannt und geschaut, dass dort alles vorhanden
denke
ist.
Denke ich, genau. Mhm. Okay. Und du hast gefragt, wer hat mitmachen dürfen. Zuerst einmal Tesla-Fanboys von X und Investoren.
Okay.
Also wir nicht.
Sehr neutraler Test.
Genau, absolut. Ja, und die Leute, die das dann eben getestet haben, die haben dann das natürlich auch auf X gestellt, die Videos, da reden wir auch noch drüber. Haben ein paar coolige Sachen gesehen. Aber eben, ich muss sagen, also jetzt, wenn man jetzt wohlwollend ist, grosser Motor, hat das geklappt. Der Test, eben die Frage ist, ob das jetzt grossflächig ausgeholt werden kann. Weil es gibt ja einen grossen Competitor in den USA, haben wir auch schon darüber geredet.
Waymo.
Mhm. Der ist vor allem in Kalifornien im Einsatz.
Genau, also vor allem in San Francisco.
Und in San Francisco. Mhm. Du bist schon fast einmal auf einem befahren worden, hast du gesagt?
Ich habe schon ganz einen Haufen gesehen in der Stadt. Die sind wirklich, ein paar hundert Autos von denen unterwegs. Fahren neu sogar bis ins Silicon Valley runter. Und einmal an einer Kreuzung ist allerdings mehr als ein bisschen meine Schuld gewesen, wie ich unachtsam bei Rot jailquarkt über die Straße gelaufen, weil ich fast
ein Fahrer war.
Nein, selbst nicht. Aber ja, grosser Competitor. Schon sehr viel weiter. Dort ist ja nicht mehr wirklich im Beta-Test. Man kann die App runterladen. Die gibt es nur im amerikanischen Store allerdings. Also man muss den Play Store oder den Apple Store wechseln, um die App runterladen.
Genau. Und eben bei Tesla ist alles noch ein bisschen anders.
Was ist denn sonst noch bekannt über den Test? Sind die Autos ohne Fahrerinnen, ohne Fahrer unterwegs gewesen? Ist dort jemand drin gehockt?
Das ist sehr kurios gewesen. Es ist nicht ein richtig fahrloser Test gewesen, es ist unter Supervision sozusagen gestanden, das heisst unter Überwachung. Und auf diesen Videos sehen wir, wo die Passagiere gemacht haben, die sind hinten gesessen und vorne auf dem Fahrersitz ist zwar niemand gesessen und das Auto hat auch ausgewiesen, ein normales Auto, also mit Steuerrad und allem, was sich dann selber gedreht hat, aber auf dem Beifahrersitz ist eben der Aufpasser gesessen und hat aufgepasst, dass da nicht irgendetwas Schlimmes passiert.
Und wieso auf dem Beifahrersitz und nicht auf dem Fahrersitz?
Offiziell weiss ich es nicht. Meine Theorie ist, dass eben wenn man dann die Videos macht, dann würde es ja komisch aussehen, wenn ein Fahrer auf dem Fahrersitz sitzt. Dann würde jeder sagen, hey, nein, ist ja gar nicht selbst fahren. Und eben, darum ist er wahrscheinlich auf dem Beifahrersitz gesessen. Und man hat dann auch eben in den Videos gesehen, die auf X geshared worden sind, dass der manchmal eingegriffen hat. Und zwar hat er nicht ins Steuerrad reingelangt oder so, sondern hat manchmal auf dem Bildschirm, was im Tesla in der Mitte hat, also das iPad große Ding, hat er rumgedruckt. Und es gibt auch Verschwörungstheorie.
Nämlich?
Man sieht, dass der Beifahrer immer die Hand am rechten Türgriff hat. Also er sitzt ja rechts und dann so wie an der Tür würde auftun.
Ja.
Und die Verschwörungstheorie geht so, dass der Öffnungsknopf modifiziert worden ist zum in Killswitch, also in einen Notstopp, in eine Notbremse, ja, sozusagen. Das heisst, wenn jetzt der Tesla irgendwo auf das Kind zugerast wäre oder über einen Abgrund, dann hätte der Beifahrer können dort drücken.
Okay, und wie realistisch schätzt du da ein?
Zu 99% glaube ich das.
Okay, ich bin noch nie einen Tesla gefahren, sondern auch schon hinten dran drin gehockt, mit einem Fahrer, der unterwegs war. Haben die keine Notbremse?
Autos?
Ja.
Handbremse haben sie kaum früher. Aber okay. Ich weiß jetzt auch nicht, ob der Tesla Handbremse hat. Aber jedenfalls hat er immer die Hand dort gehabt. Es hat noch eine zweite Verschwörungstheorie, beziehungsweise ein bisschen Sachen, wo man darüber munkelt. Und zwar hat Elon Musk mit dem AI-Team, das ja dann hingekriegt hat, dass da die Teslas autonom umfahren können. Das war irgendwie so in einem Kommandozentrum gewesen. Ganz viel Tisch und Computerbildschirm und so. Und sind irgendwie, haben sie ein Gruppenbild gemacht, alle gejubelt, so irgendwie 40 bis 50 Leute. Und findige X-User haben dann auf einmal entdeckt, dass auf gewissen Tisch so Steuerrädchen hat. Also so wie für Game-Konsolen, so Game-Steuerrädchen für Formel 1 Games und so. Da fragt man sich, wieso. Und die Frage ist jetzt, haben die Leute vielleicht sogar eingegriffen in diese Fahrten? wie autonom ist das wirklich gewesen? Weil wir erinnern uns, vor ein paar Monaten hat auch Elon Musk seine Roboter gezeigt.
Optimus
heisst es. Genau. Und dort ist dann rausgekommen, die sind ferngesteuert worden, sozusagen, von irgendwelchen Operateuren. Und das Gleiche kann natürlich, also ist da natürlich noch einfacher denkbar, weil am Schluss beflügelt so automatisierte Fahrten natürlich die Fantasie an der Börse. Ich meine, dein Tesla, wo du in der Garage steht, kann auf einmal selber das Taxi spielen in der Nacht und irgendwelche Leute vom Restaurant heimfahren oder wie auch immer und du verdienst
Geld. Genau,
das
war das grosse Versprechen von Musk, aber Geld verdienen im Schlaf.
Genau, oder? Sozusagen, am Morgen musst du noch
Kotzi wegputzen,
genau. Und also während dem Test ist auch Tesla-Aktie um 8% aufgekommt. Und da kann man sich natürlich schon vorstellen, dass alles dafür da wird, dass der Test auch wirklich klappt.
Aber ich gemerkt, du hast es sehr vorsichtig formuliert. Wie realistisch ist denn da, dass da passiert ist? Hat sich der Musk selber dazu geäussert?
Ich habe nichts gesehen. Aber sagen wir jetzt, das hätte geklappt. Es ist trotzdem noch nicht unter Live-Bedingungen gewesen. Eben, es war in einem abgesperrten Gebiet gewesen. Es hat einen Mensch im Auto gehabt. Nur ausgewählte Leute haben dürfen mitmachen. Der Test ist auch, denke ich, schon fertig. Hat, glaube ich, 2 Tage gedauert und sie werden jetzt da ihre Erfahrungen sammeln. Aber eben, also, es hat einmal größtenteils geklappt. Da muss man sagen, hey, Props, Elon Musk.
Was sind denn für Pannen gewesen, die vorgefallen sind?
Ja, also die ich gesehen habe, ist zum Beispiel ein Mensch, also ein Gast, ist zumindest auf einer Kreuzung dann rausgelassen worden vom Robotaxi.
Okay.
Dann irgendwie einmal ist das Taxi auf einmal auf die falsche Spur, also auf die falsche Strassenseite gefahren. Und hat dann, glaube ich, eben von einem Beifahrer wieder auf die andere Seite getrieben werden. Und es hätte auch Probleme gegeben mit Schulbussen, also die bekannten Schulbussen aus den USA.
Die extrem grossen, gelben Gefährte, die fast unübersehbar sind.
Und nicht nur unübersehbar, du darfst auch nicht überholen, wenn sie stehen. Dann,
weil Kinder könnten
vorne drüber. Genau, ein- und aussteigen. Und Tesla, also Robotaxi, hat den überholt. Und darum tut jetzt auch schon die erste Behörde die Sachen untersuchen.
Genau, ja, das ist ja so ein bisschen das Ding auch, oder? Mit den Robotaxis, der Elon Musk glaubt ja gross an seine Kamera und an KI. Darum reden wir natürlich auch jetzt darüber, über die Robotaxis, für die sich jetzt die ganze Zeit gefragt haben, ja, was hat denn da alles mit der künstlichen Intelligenz zu tun? Eben im Gegensatz zu halt eben anderen Anbietern wie Waymo, wo auch noch weitere Technologien nutzen, wie LiDAR, sagt Elon Musk, nein, die Kamera in diesen Autos, so lange die Fahrung, das ist absolut easy, wir können da.
Ja, also das ist ja schon ein bisschen kontroverser gewesen. Vor ein paar Jahren hat ja der Elon Musk eben das LiDAR-System, also da das Lasersystem, also Kameras in den Autos funktionieren logischerweise wie die Sau. Sie können nur sehen, was man sieht. Und das LiDAR hat dann auch können durch irgendwelche Nebel schauen.
Durch starken Niederschlag, Schneefall, you name it. Ja. Es gibt ja nicht nur Kalifornien, es gibt ja auch noch andere Länder auf diesen Welt.
Wo es ein bisschen öfter ist. Genau. Und Tesla hat das schon lange genutzt, das System, auch eben zum selber fahren oder assistiert zu fahren, wenn ein Fahrer drin ist. Und das ist dann mal auf Kamera umgerüstet worden, weil es eben billiger ist in der Herstellung. Und zum Beispiel Waymo eben, hat immer noch die LiDAR, es hat auch... Man sieht es auch den Autos an, die haben oben auf dem Dach so einen riesen Aufbau und es dreht und so. Und
genau.
Da kommen die Laserstrahlen raus. Nein, die siehst du nicht. Aber
sehen wir nicht.
Sehen wir nicht. Aber es, man sieht schon, dass die Technik drin ist. Und wenn man jetzt die zwei Autos vergleicht, dann muss man also schon sagen, Waymo ist sozusagen die Luxusversion von selbstfahrenden Autos, also sie kosten ungefähr $200,000. Sie haben 29 Kameras eingebaut, sie haben 5 LiDAR-Sensoren eingebaut, sie haben 6 Radar eingebaut. Und auf der anderen Seite, der Tesla hat 9 Kameras und hat Computer Vision und AI. Also eigentlich hat ein Robotaxi vom Tesla nichts mehr als jeder Tesla sowieso normal hat. Also die ganze Taxi-Funktion ist eigentlich eine Software.
Ein Download.
Und, und auf der einen Seite ist das natürlich cool, weil es kostet noch 37'000, also im Vergleich zu 200'000. Also auf der einen Seite kannst du etwas Ähnliches, oder das ist das Ziel, viel billiger anbieten. Mhm. Mit jedem, ab Werk kann dann der Tesla, wenn er eben die Funktion, die Software drin hat, ein Taxi spielen. Und Waymo ist doch ein bisschen etwas anderes. Und du hast ja dann einen privaten Waymo, wo du dann in der Nacht kannst losschicken kannst, um Leute umschauffieren. Also, das ist mal Setup. Ja, die Frage ist jetzt natürlich, hey, was ist sicherer? Und ich bin ein bisschen Team LiDAR.
Definitiv, ja. Also ich habe nur auch aus meiner eigenen Erfahrung, also ich bin noch nie mit einem Waymo gefahren, aber ich habe im Januar in Kalifornien einen Roadtrip gemacht und bin dann wirklich, es war wunderschönes Wetter gewesen, und dann fahrst du einfach in eine komplette Nebelwand rein, wo dann das Tempo extrem muss drosseln, weil du einfach nichts mehr siehst und dort würde dann auch der Tesla nicht mehr sehen. Aber der Waymo könnte dort noch weiter hinfahren, weil der sieht durch den Nebel durch. Also eigentlich sogar sicherer als ein Mensch.
Genau. Und es hat ja im Frühling so ein ganz berühmter Test gegeben vom YouTuber Mark Rober, wo die beiden Techniken getestet hat. Also das Robotaxi, aber die Autofunktion vom Tesla und vom Waymo hat dann so Bedingungen, wie du gerade gesagt hast, initiiert, wo man nicht hat können durchsehen, irgendwelche Wände, wohin
das Kind... Looney Tunes, ja. Angemalte Wände quasi.
Genau, angemalte Wände, wo kannst du durchfahren, irgendwie Kinder, die hinter dieser Wand gestanden sind. Und Waymo hat dort mega viel besser abgeschnitten. Es ist dann aber auch sehr in Kritik gekommen, das Video, weil es halt, glaube ich, von Waymo gesponsert war. Oder unterstützt worden ist. Aber trotzdem, wenn du überlegst, macht es natürlich schon mehr Sinn. Unsere Augen sind ja gut, aber wenn es andere Techniken gibt, um das zu verbessern, dann habe ich lieber noch ein bisschen Laser inkludiert oder Radar, wo eben dann könnt durch Sachen durchsehen, wo das Auge nicht durchsehen kann.
Wie denkst du, wie rechnest du dir die Chancen aus von Tesla? Ich glaube, das erste Mal, Elon Musk hat glaube ich das erste Mal irgendwie Robotaxi 2019 oder so angekündigt. Das ist immer wieder ein Thema gewesen über die Jahre. Damals ist man noch irgendwie, wäre man noch sehr fast schon pioniermäßig unterwegs gewesen. Und jetzt aber eben gibt es mittlerweile andere Dienste, andere, die es versucht haben, da schon wieder verschwunden sind. Auch VW baut irgendwie einen Robotaxi in Hamburg. Mhm. Wie schätzt du die langfristigen Chancen von Tesla?
Also zuerst muss ich sagen, ich bin ein grosser Taxi-Gegner, weil ich mal ganz schlechte Erfahrungen gemacht habe und seit jetzt irgendwie 20 Jahre nie mit Taxi gefahren bin. Mhm. Zuerst mal so. Aber gut, man muss ja nicht nur von sich ausgehen, sondern ich kann auch das objektiv sehen. Ich bin nicht der grosse Verkehrsexperte. Ich bin ja zwar schon ein paar Mal in den USA, dort ein Auto gefahren und was natürlich auffällt oder beziehungsweise so ist, dass Strassen extrem viel breiter sind als bei uns. Es hat praktisch keine Velofahrer, keine Fußgänger rum, weil alle Auto fahren. Es ist eben, du sagst, es ist immer sonnig in Kalifornien, außer jetzt haben wir Nebel. Also, die Bedingungen sind sehr anders irgendwie als bei uns, wenn du irgendwie ein enges Bergdörfli oder ein italienisches Städtli oder irgendwie eine Passstrasse oder einen langen Autobahntunnel, ich weiss auch nicht, hast. Also, und das ist natürlich auch das ganze Regulatorische, wo die USA da ein bisschen lascher sind, glaube ich, als in Europa. Also vom Gedanken her ist so ein Robotaxi ja sicher verlockend. Also wenn dein Auto allein fahren kann, wieso soll es nicht andere Leute umschaffieren? Und Waymo zeigt ja, es geht. Tesla war jetzt ein Test gewesen, es ist nichts passiert. Also ich denke, die grosse Frage ist dann, wenn das mal richtig kommt, also nicht in einer Testumgebung, sondern im Real Life, und da passiert mal irgendetwas, also es fährt die eine rein, oder wie es ja auch schon gegeben hat mit dem Self-Driving von Tesla, wo ja Tesla sehr erpicht darauf ist, dass es an die Öffentlichkeit kommt, auch da wieder Verschwörungstheorien, wenn in Tesla irgendjemand reincrasht oder gerade irgendwelche Leute verständigen und den Tesla gehen abschleppen, bevor die Polizei kommt und alles, dass man es ein bisschen unter dem Deckel behaltet. Ja, da musst du gar nicht so große Augen machen, das ist so. Es muss sich zeigen, wie das dann so im Real Life eben sich verhaltet, wie grosszügig der Regulator wird sein. Also ich meine, auch mit Menschen gibt es Unfälle, also muss ich nicht gerade sagen, sobald es einen Unfall gibt, ist das System gescheitert. Das muss man dann anschauen. Ich glaube, der Ankündigungsweltmeister Musk muss jetzt mal beweisen, dass das unter realen Bedingungen funktioniert.
Genau, das wäre jetzt gerade noch meine letzte Frage. Wie geht es denn jetzt weiter? Was sind es? Hat er sich irgendwie geäussert über zukünftige Pläne von den Robotaxis?
Habe ich bis jetzt nie gesehen.
Ich weiß nicht, ob er das Maul vielleicht auch da wieder ein bisschen vorgenommen hat, der Herr Musk. Bloomberg hat geschrieben, er plane, dass bis Ende 2026 Hunderttausende von den Robotaxis unterwegs sein werden. Also um ein X-Faches von Waymo, wo glaube ich jetzt irgendwie 1500 Autos hat und glaube bis Ende nächstes Jahr nochmal irgendwie 2000 wird dazu bringen.
Also, liebe Hörer, die einen Tesla in der Garage haben, schaut mal, ob es da ein Software-Update gegeben hat oder gibt es mal in den ersten Jahren, Monaten und ob euer Auto feinmal anfängt, allein rumzufahren. Nein, ernsthaft. Wäret ihr, wenn ihr einen Tesla habt, erpicht darauf, dass das auch in ein Robotaxi verwandelt wird, könnt ihr schreiben auf promptzero@blick.ch. Wir müssen über ein Mysterium im Netz reden, und zwar die gross angekündigte Partnerschaft zwischen Sam Altman, OpenAI, und Jony Ive, dem iPhone-Designer. Alle Videos und Berichte sind plötzlich verschwunden.
Mhm, ich weiss, ihr habt in einer vergangenen Episode das Video mit einem Wort beschrieben, mit Cringe.
Genau, das ist irgendwie so... ein iPhone-Lounge-Verschnitt, wo Jony Ive eben auch mitgespielt hat und eben sehr interessant oder cringe, wie du sagst, aber plötzlich ist es verschwunden, ist die Partnerschaft gestorben zwischen dem Sam und dem Jony?
Ist sie nicht, nein, es gibt aber ein bisschen Ärger, also eben ein kurzer Recap, sie haben eben mal angekündigt, gemeinsame KI-Hardware wollen zu machen und auf den Markt bringen. Und auch dort ziemlich viel versprochen. Der Sam Altman hat gesagt, wir wollen den Menschen etwas bieten, das über die alten Produkte wie Laptops rausgeht. Der Ivy hat gesagt, es soll die Menschheit auf ein neues Level heben, ihres Produkt sogar. Und jetzt sind sie ziemlich ausbremst worden, und zwar von einem Gericht.
Ach so, wie sie in den USA halt so üblich ist.
Zwar ist das eine lustige Geschichte. Es ist eine Firma, die IO heisst. Also geschrieben ist es IYO und aussprechen tut man es aber IO. Also IO sozusagen. IO. Und du schaust mich sehr puzzelt an. Und halt die Firma von OpenAI, die sie mit dem Jony Ive gegründet hat, heisst IO. Das heisst, dort gibt es eine phonetische Überschneidung, wenn man so will. Und das ist ein Teil von dieser Klage, die Firma eingelegt hat beim Gericht. Und eine Richterin dann entschieden hat am 20. Juni, dass IO den Namen nicht darf brauchen und darum alles muss aus dem Internet löschen, was mit dem Namen zu tun hat. Das heisst, ihr Blogpost ist verschwunden und ihr Video ist verschwunden.
Ich habe eben so geschaut, weil ich noch an Google gedacht habe, wo natürlich
wo auch I.O. heisst, genau.
Ihre grosse Show.
Entwicklerkonferenz.
Und I.O. bedeutet einfach Input-Output.
Input-Output, genau.
Was, es sind zwei beliebte. In der Computerwelt natürlich oft verwendeter Term ist.
Genau, es sind zwei beliebte Buchstaben. Es gibt sogar natürlich ein Top-Level-Domain, wo .io heisst. Es geht aber natürlich so ein bisschen mehr um mehr als nur um den Namen, also immer ein bisschen ausholen. IO, also vielleicht schnell definieren, einfach um Verwirrung vorzubeugen. Wenn ich jetzt von OpenAI und IO rede, rede ich nur noch von OpenAI, wenn immer möglich. Und sonst von, wenn ich mit IO etwas bezeichne, dann meint das Startup, wo gegen OpenAI
die Firma,
klagt.
Die Firma,
wo IYO heisst. Wo IYO heisst, und es ist mir ein bisschen zu blöd, um das mal ausbuchstabieren. Okay. Auf jeden Fall, IO gibt es seit 2018. Das ist eine Firma, die ursprünglich von Google X kam, also so ein Ideenlabor. Die haben dort so KI-Ohrstöpsel angefangen zu entwickeln, IO One. Haben da $62 Millionen bekommen von Google. Und dann wird es so ein bisschen juicy. Das steht in der Anklageschrift drin oder quasi in der Klageschrift, wo,
die wo du dir abgeladen hast.
Genau, ja, die ist im Internet verfügbar. Und dort drin machen sie ja gravierende Vorwürfe gegenüber OpenAI. Also sie sagen, ja, sie haben 2022 haben sie OpenAI und eben Johnny Ives in der Designfirma Love From, hat die geheissen, schon ein Kooperationsangebot gemacht quasi. Die sind aber abgelehnt worden. Und dann geht es noch weiter. Im Mai 2023 sollen dann OpenAI-Mitarbeiter so IO-Produkte bekommen haben oder vorbestellt haben. Quasi so ein bisschen zum Schauen, was macht Konkurrenz, da ist der Vorwurf, oder? Und dann im Februar 2025 sind es dann sogar so weit gegangen, dass man die eigentlich schon fast fertigen Produkte demonstriert hat, Manager bei OpenAI. Man muss wissen, dass IO1, das Kopfhörer-Ding, das soll irgendwann im Herbst 2025 auf den Markt kommen, ungefähr um die $1000 rumkosten. Ist quasi einfach ein so ein In-Ear-Kopfhörer, der mit einem KI-Modell verknüpft ist und man mit dem kann reden kann. Also eine neue Art von Gerät, wenn man so will. Und dann sind wir schon fast in der Realität, weil dann ist eben der Mai gekommen, wo dann nachher OpenAI angekündigt hat, die Partnerschaft mit Johnny Ives in einer Firma für irgendwie $6.5 Milliarden. Wir erinnern sich, über das haben wir auch geredet bei unserem Podcast. Und auf Basis von dem, also einerseits auf der Namensüberschneidung und halt auf der ganzen Vorgeschichte, wo die beiden Beteiligten von dieser Rechtsstreiterei oder von dem Puff haben, ist dann die Klage eingereicht worden.
Also ich rekapituliere, es ist eigentlich ganz einfach. Irgendeine Firma, die ein Produkt hat, hat das pitched an OpenAI, mhm, und statt eine Partnerschaft zu machen, haben dann die das einfach wie geklaut. Die andere Firma gesagt, tschüss, wir machen das selber.
Das sind Vorwürfe, genau, die im Raum stehen. Genau, ja.
Ja, ist schon, schon crazy.
Ist schon crazy, ja.
Aber wenn man das M kennt, auch das absolut vorstellbar.
Und eben, das sind natürlich halt wirklich die Hauptargumente, oder? Also, man weiss ja noch nicht, was OpenAI plant, oder? Sie sind ja sehr kryptisch gsi bei dieser Ankündigung.
Genau, es ist überhaupt gesagt, kein einziges
Hardware. Keine Hardware, aber nicht wahr, dass es genau
kein so einziges ist. Produkt ist angekündigt worden. Man hat so ein bisschen geredet, Brille haben wir gemunkelt, dann haben wir irgend so einen Anhänger auch darüber geredet, aber eben, es könnten ja auch Kopfhörer sein.
Es könnten auch Kopfhörer sein. Auch dort gibt es eigentlich ziemlich interessante Einblick von diesen Gerichtsakten. So wie es jetzt aussieht oder so wie das da drin steht, ist es da, was OpenAI ankündigen wird. Kein Wearable. Das hat der Hardware-Chef Tang Tan unter Eid erklärt. Also es hat gesagt, das Gerät sei weder Ohrstöpsel noch Wearable.
Okay.
Was immer das mag bedeuten, ein Formfaktor, das könnte ein kompaktes Gerät für den Hosensack sein, etwas auf dem Schreibtisch, also irgend so ein Hub, so wie man ein
Alexa,
HomePod,
HomePod,
genau, ja.
Ja.
Das sind alles nur Spekulationen jetzt. Wäre dann auch nicht sonderlich innovativ oder dann hätte das Maul ziemlich voll genommen, wenn sie so etwas würden ankündigen, nachdem sie gesagt haben, ja, wie kompliziert das doch eine Nutzung von ChatGPT ist mit Tastatur und
ja,
mit so einem Laptop.
Also da haben wir auch in der letzten Folge schon darüber geredet, hat ja schon verschiedene Versuche gegeben, AI auf andere Geräte zu bringen, aber dass du ein Smartphone kannst lassen oder ein Laptop, da musst du jetzt schon etwas Wahnsinniges rauslassen, dass es dann klappt. Aber es ist recht geil. Also eben die Kooperation ist ja wahnsinnig gehypt worden. Man hat eigentlich wenig gewusst und jetzt gibt es den Gerichtsfall und die Gerichtsakten, wo man da ein bisschen sich Zeug rausziehen kann.
Genau, und IO sagt natürlich eben, die Ankündigung von OpenAI, die hätte schon zu grossen Verwechslungen geführt und ihnen erheblichen Schaden zugerichtet quasi. Eben, es ginge da um Marketingpläne, die durchkreuzt worden sind. Es hätte Schwierigkeiten gegeben bei der Kapitalbeschaffung etc. etc. Es waren Rufschädigungen gewesen. Also eben, ein von den Punkten ist wirklich, sie fordert dann auch einen Schadenersatz von OpenAI. Wie hat OpenAI reagiert?
Gute Frage, wie hat OpenAI reagiert?
ja, relativ knapp, also zumindest da, wo ich gefunden habe, sie haben, wenn man auf den Blogpost geht, wo vorher die grosse Partnerschaft angekündigt worden ist mit dem Johnny Ive, dann steht dort einfach, ist das Video nicht mehr dort, ist das Foto nicht mehr dort, und es steht einfach, wir sind mit der Beschwerde nicht einverstanden und prüfen derzeit unsere Optionen. Das ist Stand 24. Juni.
Also, aber eben, es geht jetzt nicht nur um den Namen, das heisst, also sie können nicht einfach den ganzen Blogpost wieder rauf tun und hey, wir haben jetzt einen neuen Namen für die Firma. Da ist eben mehr dahinter, eben die YO-Firma sagt, hey, ihr habt auch unsere Idee geklaut, also das könnte noch ein bisschen gröber werden.
Ja, wahrscheinlich schon, dann wiederum auch nicht. Also ich meine, sie können sich natürlich auch dort überall rauswinden, oder? Also ich meine, sie haben ja noch nichts offiziell angekündigt, das heisst, sie können sagen, nein, das sind einfach, da haben wir irgendwie ausgelotet als Möglichkeit, aber es ist jetzt doch nicht A, sondern B. Also ich meine, ich glaube, dort habe ich das Gefühl, OpenAI hat wahrscheinlich genug Kapital, um gute Anwälte zu zahlen, um sich aus dieser Situation auszuwinden. Und als Haus, eben, es ist nicht, was man ein bisschen herauslesen konnte, ist, dass der Marktstart frühestens auch 2026 geplant ist von der KI-Hardware von OpenAI.
Also das heisst eben, es ist eh so fest in der Zukunft gewesen, dass was jetzt passiert, egal ist, weil es noch nicht geht. Trotzdem, wie schätze ich sie, ist schon peinlich für die grosse Firma.
Es ist schon ein bisschen peinlich, aber irgendwie auch so, nein, absehbar ist es nicht gewesen, aber es ist wie so, es überrascht mich jetzt auch nicht mega fest. Auf der anderen Seite ist wie so, wir reden jetzt auch nochmal drüber und es generiert jetzt sicher auch nochmal mehr Bass und es ist sicher positiver. Unterm Strich ist es wahrscheinlich für beide positiv, weil OpenAI ist nochmal in den Schlagzeilen und IO, wo vorher ich es nicht kennt und ich würde jetzt mal behaupten, wahrscheinlich viele andere Leute haben IO auch nicht kennt, also IYO, die haben jetzt sehr viel gratis Publicity bekommen.
Das wollte ich auch sagen, also für uns ist es natürlich super, wir können jetzt da am Thema dranbleiben, also irgendwann gibt es mal den neuen Firmennamen. Der Gerichtsfall wird sich irgendwie klären und es gibt viel Material für uns. AI-Podcast.
Was war dein Lieblingsspielzeug als Kind?
Also du meinst allgemein oder technisch?
Beides.
Also, du weißt, ich bin nicht der Jüngste, das heisst, in meiner Kindheit war jetzt noch nicht so viel Technik gewesen, wie es jetzt gibt. Wenn man von Technik redet, meine erste elektronische Erfahrung gewesen, sind so die kleinen Handheld
Game & Watch.
Game-Dings ja. Gewesen, Game & Watch. Also ich hatte irgendeine Snoopy-Form gehabt, wo wir, glaube ich, Eier sammeln, wo
runtergedrohlen
sind. Donkey Kong, das ist mega fancy gewesen, weil das ist, man hat das Ding können so aufklappen wie so eine Schminkschatulle und es hat einen oben und unten Bildschirm gehabt und es ist von oben nach unten oder umgekehrt gelaufen.
Das ist das teure
das ist so meine Kindheit gewesen. Ich hatte einen Amiga 500 gehabt. Aber das...
Der Computer ist bei mir erst viel später dazugekommen. Ich habe einen Haufen Lego gehabt, den ich bekommen habe. Also sehr analog, sehr fantasievoll oder fantasieanregend, sagen wir es mal. Und
ich habe natürlich auch kein Lego, ja. Und Star Wars Edition, die erste.
Hast du gehabt?
Mhm.
Ja, da habe ich nicht bekommen, aber ich habe mal versucht, so einen TIE Fighter zu basteln. Ist sehr bunt rausgekommen.
Okay.
Aber Game & Watch habe ich tatsächlich auch gehabt. Und ich glaube, wenn ich als Kind sehr gerne gehabt hätte, wäre die App Brickit oder irgend so etwas heisst, glaube ich, wo du alle Lego-Bausteine kannst auslegen und nachher kannst du die Kamera draufheben und sagen, was kann ich aus dem bauen oder suchen wir da eine Bauteile und nachher sagt es genau, ja, dort hinten ist es. Oder du kannst jetzt irgendwie da Figur draus machen oder da.
Ja. Eben und apropos Technik, später sind dann Sachen wie Tamagotchi dazugekommen.
Tamagotchi, ja.
Ich glaube schon, ein, zwei Jahre zu alt war dafür und es nicht cool gefunden haben und keins gehabt
habe. Habe ich immer wollen, ist ein rechter Hype ja. gewesen bei uns. Aber habe ich nie gehabt. Vielleicht auch besser.
Vielleicht, das war ja eh das Geile früher. Ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist. Also falls Kinder zuhören, sagen sie uns. Es hat immer so Wellen gegeben in der Schule. Da haben plötzlich alle das Gleiche gehabt.
Genau.
Zum Beispiel, einmal war es Jojo. Einmal hast du so einen Einbrecherschreck kaufen. Da hat jeder so ein Apparat gehabt, wo du hast so Lärm machen. Es war wirklich sehr lustig. Blasrohr. Ist auch noch nicht technisch. Komm, wir tun es jetzt wieder auf der technischen Ebene.
Bei uns sind es eine Zeit lang Tennisbälle gsi, so Plastiknuckis und so Packs. Packs, wo man halt gestapelt mit so Franchise von irgendwie Comic-Sachen und so. Und da hast du mit so einem Plastikpack müssen drauf. Und die, okay. Die aber, yeah, super weird. Sehr amerikanisch.
Okay.
Aber ja, zurück zur Technik.
Zurück zur Technik. Das war früher noch.
Jetzt Schnitt, wir, genau. Schnitt zu heute.
Jetzt leben wir in einer neuen Zeit. Und AI hält die Zeug im Kinderzimmer. Ja. Mhm. Und da ist nicht nur Technik im Fokus, sondern natürlich auch die ganze Privacy-Sache. Mhm. Und da wollen wir heute mit einer Expertin darüber reden.
Wir haben heute einen Gast im Studio. Das ist Isabel Wagner, Professorin für Cybersecurity von der Uni Basel. Holen wir sie gerade dazu. Isabel, willkommen im Studio.
Vielen Dank für die Einladung.
Hey, wir haben schon kurz darüber geredet. Mattel und OpenAI, die haben eine Partnerschaft angekündigt. Sie wollen noch in diesem Jahr KI-geschütztes Spielzeug auf den Markt bringen. Details, bis jetzt relativ wenig darüber bekannt. Es gibt aber mögliche Szenarien, also eben zum Beispiel
Barbie, wo reden kann.
Genau. Isabel, was denkst du, was gibt es sonst noch für Szenarien, die denkbar wären für diese Partnerschaft?
Barbie, die reden kann, gab es ja vor 10 Jahren schon mal.
Mhm. Hello Barbie.
Ja, genau. Wenn man sich YouTube-Videos von der Barbie anschaut, waren die Antworten auch echt gut. Aber es war alles canned, also vorher aufgenommen und es gab nur sehr begrenzten Interaktionsraum. Der spannende Teil von Hello Barbie ist auch, dass es ein riesen Sicherheits- und Privacy-Skandal war damals. Und so, dass die Puppe nach, glaube ich, einem Jahr oder zwei wieder vom Markt genommen wurde.
Kannst du schnell rekapitulieren? Ich habe nicht so mit Barbie gespielt vor 2 Jahren. Was ist denn das Problem mit dem Privacy?
Also es gab wohl Sicherheitslücken, die bedeutet haben, dass nicht nur Mattel Zugriff auf die Audio-Unterhaltung der Kinder hat, sondern auch Dritte möglicherweise. Und dann hatten, aus Privacy-Sicht war natürlich das Problem, dass Mattel Zugriff auf die Unterhaltung der Kinder hat. Und da können allerlei sensitive Themen besprochen werden, Informationen, die an Mattel fließen. Also das war der Privacy-Teil von dem Skandal.
Und jetzt quasi, wenn wir das Ganze wieder noch mit einem KI-Chatbot koppeln, dann was sind dort deine Bedenken?
Also meine Alarmglocken werden nicht leiser in dieser Beziehung.
Da ist auch die Situation interessant, weil es so ein KI-Spielzeug auch schon gibt. Offiziell glaube ich, ich bin gar nicht sicher, ob das völlig auf dem Markt war. Es war so eine Art Beta-Phase, wo man welche vorbestellen konnte. Das ist von Curio gibt es Spielzeuge, eins heißt Brock, ein anderes heißt Gabbo. Es sind so Plüschtiere. Wir haben eine Plüschrakete und es ist auch OpenAI, also ChatGPT drin.
Mhm.
Das Problem dabei ist, dass wenn man dieses Spielzeug anschaltet, dann hat halt im Inneren so einen eingebetteten Computer. Aber man sieht es den Plüschtier nicht an, ob jetzt diese Chat-Funktion aktiv ist oder nicht. Das heißt, wenn man es angeschaltet hat, dann überträgt das konstant, kontinuierlich Audiodaten ins Internet zu OpenAI irgendwie, damit die aus den Audiodaten dann einen Text machen und dann die Antwort generieren und dann wieder Audio draus gemacht und dann spielt dieses Tier dieser Rakete, was auch immer, die Antwort ab.
Ja, da vielleicht noch einen kleinen Einschub für die, die eben das Spielzeug noch nicht so gut kennen. Ich habe mich schlau gemacht natürlich. Und eben, das heisst ja GROK, das Spielzeug. Ist aber nicht zu verwechseln mit dem Chatbot von Twitter, wo ja auch GROK heisst. Und um alles noch komplizierter zu machen, ist Gründerin von der Plüschtierfirma GROK, die Grimes, die Ex-Partnerin von Elon Musk. Und eben, du hast es gesagt, der GROK läuft nicht mit GROK von Twitter, sondern mit OpenAI, also ChatGPT. Das ist sehr verwirrlich.
Jetzt, ihr habt das Spielzeug ja untersucht. Hat das auch eine Kamera zum Beispiel oder nur der kleine Computer innen drin?
Es hat im Prinzip nur ein Mikrofon. Und man schaltet es an, es schickt alles, was das Mikrofon hört, ins Internet und manchmal kriegt es Antworten zurück und spielt die dann ab.
Also quasi Alexa für Kind in Plüschform.
Mit einem wichtigen Unterschied. Alexa hat ein Wake Word und das Wake Word wird lokal erkannt. Das heißt, wenn so eine Alexa im Raum rumsteht, dann überträgt die keine Daten, außer man sagt Alexa und dann kommt danach noch irgendwas und erst dann hört Alexa zu. GROK hört immer zu. Es gibt kein Wake Word.
Das ist verheerend. Würdest du da so unterschreiben? Oder wie beurteilt man das?
Es ist problematisch. Also es gibt eine Einschätzung, glaube ich, von der deutschen Bundesnetzagentur, die sagt, höchstwahrscheinlich wäre es nicht legal, das Spielzeug in Deutschland zu besitzen. So einen Fall gab es auch schon mal, ungefähr vor 10 Jahren. Es gab diese andere Puppe, My Friend Kayla. Das wurde damals auch klassifiziert als verdecktes Spionagewerkzeug oder so. Weil man hat die Puppe angemacht und sie hat immer zugehört und Daten weggeschickt. Und man konnte das nicht sehen, dass das Ziel ist. Also bei Alexa zum Beispiel, zumindest die Geräte, die ich kenne, wenn man Alexa sagt, dann geht auch ein Lichtchen an auf der Alexa. Man sieht, dass da jetzt was passiert. Bei einer Webcam gibt es auch ein kleines Lichtchen und man sieht, dass die jetzt aufnimmt. Und bei diesen Spielzeugen ist das eben nicht der Fall.
Ja, eben, also du hast vorher gesagt, schon vor 10 Jahren bei der Barbie hat Privacy Bedenken gegeben. Wie sind die jetzt bei diesen aktuellen Spielzeugen adressiert? Also was machen die Firmen, um da diesen Bedenken entgegenzutreten? Oder wird es überhaupt gemacht oder kommt es aus den USA und dann ist es eh gleich, da gibt es keine Regeln, weil ja die USA momentan gerade ein bisschen freizügig sozusagen im Internet unterwegs ist in Sachen KI.
Was OpenAI und Mattel vorhaben, weiß man halt leider noch nicht, weil sie noch nichts Konkretes angekündigt haben. Was Curio und GROK gemacht haben, naja, sie hatten im Endeffekt Datenschutzbestimmungen. Die waren gar nicht mal so schlecht. Also es steht ausführlich alles drin, was passiert. Es steht drin, dass Audiodaten übertragen werden. Und sie versprechen auch, dass die Daten nur zweckgebunden verwendet werden, zeitnah gelöscht werden und eben auch nicht verwendet werden, um jetzt das Modell weiter zu trainieren oder Profil zu bilden oder Werbung zu verkaufen. Ein bisschen problematisch dabei ist, dass das Sachen sind, die wir nicht verifizieren können. Also wir müssen zum einen die Datenschutzbestimmungen lesen und verstehen und dann zum anderen auch dem Hersteller vertrauen, dass sie auch das tun, was sie sagen.
Schon eine relativ grosse Kette. Ich glaube, in meinem Umfeld würde es wahrscheinlich schon beim ersten Teil scheitern mit dem Lesen von diesen Datenschutzbestimmungen. Was ich mich die ganze Zeit auch ein bisschen frage, ist, wollen Kinder überhaupt mit so KI-Spielzeugen spielen? Oder ist das eher vielleicht etwas, was die Eltern gerne würden sehen, weil es dann irgendwie, ja, man kann ihm das Teil in die Hand drücken und dann ist es 2 Stunden beschäftigt?
Das kann ich ganz schlecht einschätzen. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand einschätzen kann, weil solche Spielzeuge halt noch nicht wirklich breit auf dem Markt waren.
Mhm.
Vielleicht gibt es von Curio, ich sage mal, erfolgsversprechende Daten, die das Unternehmen intern hat, die dann jetzt OpenAI motivieren, noch weitere Kooperationen in der Richtung zu verfolgen?
Also ich habe ja Kinder, 3. Die sind zwar schon ein bisschen älter. Also das Jüngste ist 11, das andere ist 14 und 18. Und ich bin eigentlich immer froh gewesen, wenn es kein Spielzeug mit irgendwie Batterien drin hatten, weil haben wir die eh noch müssen wechseln und ich habe lieber gehabt, dass sie mit etwas spielen, was sie selber etwas machen. Klar haben sie jetzt mittlerweile Computer oder Handys und das ist schon mal so ein Einfallstor für Fremde. Also mein größtes Problem ist so ein bisschen, du lässt das Kind im Zimmer und es macht irgendetwas an einem Gerät, wo du nicht kontrollieren kannst. Also wo du auf einmal irgendeinen Fremden eindringt ins Leben vom Kind oder halt AI und mit dem anfängt chatten. Und was da ja passieren kann, haben wir letztes Jahr gesehen, mit Character AI, da dem jungen Bub aus Amerika, der eine sehr intime Beziehung aufgebaut hat zu dem Chatbot und nachher sich ans Leben genommen hat, leider. Mhm. Etwas, was völlig außerhalb der Kontrolle der Eltern ist, irgendwie. Und das sind eigentlich meine Bedenken. Vor allem, ich sehe auf der Seite von dem Plüschspielzeug Krok, dass das irgendwie ab 3 Jahre ist. Also, da kannst du dann eine Datenschutzdiskussion mit dem Kind führen. Ich bin sehr skeptisch in dem Bereich, ehrlich gesagt, obwohl ich ja AI cool finde.
Ja, deswegen rät wahrscheinlich auch Kinderschutz Schweiz zum Beispiel davon ab, AI-Spielzeuge zu kaufen. Was Grok gemacht hat, war, dass es eine App gab, die Eltern installieren konnten. Und in der App sieht man das komplette Transkript von dem Chatverlauf. Das heißt, dass Eltern, ja, es ist nicht unbedingt real-time, aber Eltern hätten zumindest dann im Nachgang die Möglichkeit nachzuvollziehen, was da passiert ist. Aber ja, ich sehe das auch kritisch. Vor allem, weil man bei Sprachmodellen bisher, egal ob die an Kinder gerichtet waren oder nicht, es gab immer Forscher, die erfolgreich dabei waren, die Beschränkungen von dem Modell zu umgehen. Also wenn das Modell trainiert wurde, dass es jetzt nichts Rassistisches und nichts Sexistisches sagen soll, dann wurde das erfolgreich umgangen mit Prompt-Engineering-Tricks. Bei diesen Modellen müsste man dann halt noch eine weitere Beschränkung haben, die lautet, das muss altersangemessen sein. Und ob das dann wasserdicht überhaupt technisch geht, bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Die Vergangenheit scheint zu zeigen, dass auch wieder dann Menschen kreativ werden mit Prompt Engineering und Deep Schreibung umgehen können. Und wenn das theoretisch möglich ist, dann heißt es auch, dass es Kinder geben wird, die kreativ werden. Oder vielleicht auch Kinder geben wird, die da zufällig Beschränkungen umgehen. Und ja, deswegen, ich glaube, ein Kind alleine in einen Raum mit einem KI-Spielzeug setzen, ist wahrscheinlich erstmal nicht so eine gute Idee.
Mir kommt gerade in den Sinn, es ist zwar jetzt schon ein paar Jahre her, haben wir mal einen HomePod von Apple gehabt. Und dort haben dann meine Kinder irgendwie einen Tag lang das mega lustig gefunden, Siri zu testen. Aber wir wissen ja alle, Siri ist relativ schlecht im Vergleich zu den anderen KI-Modellen. Und es hat sich dann auch irgendwie schnell, dann ist es dann langweilig geworden, wo dann Siri irgendwie nicht das Wetter von Budapest oder so gewusst hat. Aber ich denke, eben du hast gefragt vorher, interessiert das überhaupt ein Kind, Tobias? Ich glaube ja. Also wenn es funktionieren würde, dann... und ich kann mir auch vorstellen, wenn die Kinder so jung sind, also eben so ab 3 und du tust das ihnen wie so einen Freund ins Zimmer stellen, dann kommen die eine ganz andere Beziehung zu dem Ding über als mir. Und ich meine, schon ich, wenn ich jetzt ja mit diesen Chatbots im Voice-Mode rede, also das ist ja schon sehr, also vielleicht nicht gerade intim, aber es fühlt sich schon relativ real an. Und als Kind, wo du es vielleicht nicht so gut einschätzen kannst, kann ich mir schon vorstellen, dass da Grenzen verwischen, extrem schnell.
Ja, ich habe letztes Jahr, es ist natürlich sehr ein anekdotisches Beispiel, aber auf Reddit gelesen von einem Elternteil, der gesagt hat, ja, ich habe einen grossen Fehler gemacht, ich habe meinem Kind ein Handy gegeben mit ChatGPT und einem Voice-Modus, weil es mich genervt hat, dass sie die ganze Zeit Fragen zu irgendwelchen Lokis gestellt hat. Und dann hat es quasi das Kind abgestellt und dann hat es ein bisschen mit ChatGPT geredet und 2 Stunden später, wo die Person hat wollte, googlen, etwas googlen, hat sie gemerkt, das Kind hat immer noch das Telefon und es war also immer noch im Zimmer und hat immer noch mit ChatGPT über Lokis geredet. Von dem her, ja, ich glaube, das kann man schon extrem in Extremis antreiben. Und dort liegen wahrscheinlich dann eben auch Gefahren, dass ja, eben, es kann ja dann vielleicht halt auch vom Thema abkommen. Oder wie stellt man denn sicher, dass es dann wirklich kindergerechte Themen sind und nicht mal abschweift und halt über etwas anderes als über Lokis redet oder über etwas anderes als Barbie-Themen quasi. Gibt es denn aus deiner Forschung, Isabel, eben, ich habe es auch mit einem Anwalt noch angeschaut, ich meine, bei der Schweiz wäre eigentlich aus Sicht von einem Anwalt so kein Spielzeug grundsätzlich zulässig. Eben KI bei uns ja auch noch nicht wahnsinnig reguliert. Gibt es Erfahrungen aus anderen Ländern mit KI-Spielzeug? Gibt es vielleicht Vorbilder oder auch noch mehr abschreckende Beispiele?
Mir ist keins bekannt, muss ich sagen. Es ist wahrscheinlich einfach noch alles zu neu. Mhm. ChatGPT kam es auf Ende 23 oder so, Mitte 23. Und alle Spielzeuge, die vorher kamen, hatten nicht wirklich KI. Es war gut, es waren irgendwie vielleicht Methoden vom maschinellen Lernen, so ein bisschen Sprachverstehen, wie das vor 10 Jahren Hello Barbie gemacht hat, aber die Antworten waren dann halt alle auf vorgegebenen Pfaden. Also da gab es nichts, wo jetzt ein ChatGPT aus dem gesamten Internet sich was herhalluzinieren konnte.
Ja, und also noch etwas Kritisches, muss ich sagen, also ein bisschen aus meiner Erfahrung, wir sind ja da beim Blick oder Ringe auch am AI-Tools am Bauen und die funktionieren eigentlich meistens okay gut, aber ab und zu halluziniert es eben wirklich und dann braucht es dann wirklich einen Mensch, der da merkt, hey, da ist etwas passiert und bei uns arbeiten ja Erwachsene, die sehen das hoffentlich, wenn sie es durchlesen. Eben mit Kind ist ganz anders, also eben, du hast vorher gesagt, der Kind will von vielleicht eben, man will irgendetwas umgehen, aber eben auch die AI kann halluzinieren. Und long story short, ich sehe nicht so, dass man da ein Kind mit dem Spielzeug allein lässt. Vielleicht ein bisschen so unter elterlicher Aufsicht. So ein bisschen anführen an das. Wie würdest du so sagen, Selma, so, wenn man jetzt tech-fanatisch ist als Eltern und so etwas will kaufen, was wäre da so ein guter Weg, um das mit dem Kind dann zusammen machen?
Ja, ich glaube, das ist genau der Weg, wenn man mit dem Spielzeug zusammenspielt und das Kind dann eine Möglichkeit hat, zu reflektieren, was da jetzt passiert und auch die Antworten von dem Spielzeug einzuordnen. Und auch wenn ein Elternteil oder Erziehungsberechtigter dabei ist, der sagen kann, das ist jetzt aber Quatsch gewesen und der dann auch erklären kann, dass sowas passieren kann bei KI, dass eben nicht alles immer korrekt ist, was rauskommt, dann könnte das auch ja eine gute Lernmöglichkeit sein, ne? Dass die Kinder schon aufwachsen mit dem Wissen, was KI kann und was passieren kann und was KI nicht kann. Aber dazu braucht es eben Begleitung. Das wird wahrscheinlich, wenn das Kind alleine mit dem Spielzeug spielt, nicht so passieren.
Also eigentlich so ein bisschen die Regeln wie auch im Umgang Mediennutzung mit anderen Medien quasi, oder? Kann man ein bisschen adaptieren, sagen wir mal.
Ja, wahrscheinlich.
Wo siehst denn du vielleicht so KI-Spielzeug, ich weiß, niemand hat logischerweise eine Glaskugel und kann reinschauen, aber wo ist die realistische Laufbahn für die Entwicklung von so Spielzeug in 5-10 Jahren? Ist da etwas, wo alle drin werden haben oder nur ein vereinzeltes Spielzeug? Oder was denkst du, was wird der Weg sein?
Glaskugeln sind immer schwierig. Ich denke, wenn man sich anschaut, was die Reise, die ChatGPT und ähnliche Sprachmodelle gemacht haben in den letzten 2 Jahren. Dann haben die angefangen so als Kuriosum, wo man mal mitspielen kann und ja, ein bisschen Spaß haben kann. Und sie sind dann aber immer weiter, sie haben immer mehr Bereiche erobert, wo dann Menschen dachten, ach, hierfür könnte man das dann doch auch verwenden. Ach, wenn ich aber doch nur so die Fragen stelle, dann kann das Tool noch was anderes. Das könnte bei Spielzeugen genauso laufen, keine Ahnung. Ich bin auch kein großer Spielzeugexperte. Aber man könnte sich Sachen vorstellen wie ferngesteuerte Autos, werden dann halt eben sprachgesteuert.
Ja, eben.
Alle Steuerungen, die heute irgendwie was manuell machen, werden dann vielleicht mit einem Sprachmodell bedienbar sein.
Also es muss ja nicht nur sein, dass die Spielzeuge KI jetzt im Sinne von Chatbot integriert haben, sondern auch wie, ich weiß auch nicht, irgendwelche selbstfahrende Autos halt ein AI-Modell haben, dass du nicht mehr selber fernsteuern musst, sondern dass die selber rumfahren. Also wo ich...
Where's the fun in that?
Ja, ich weiß auch nicht. aber wo ich schon, also ich weiß nicht, eine Gefahr, aber etwas gesehen, momentan, also wissen wir alle, ist ein riesen Hype um AI und es wird versucht, in jedes Teil, wo du herstellst, irgendwie die AI reinzubringen. Also von Fernsehen über, ich weiß auch nicht, Kaffeemaschine bis irgendwas. Und das passiert natürlich auch bei den Spielzeugen. Und dann stehst du so als Eltern oder Götti oder Onkel irgendwie im Laden und denkst, ey, das ist aber noch geil. Ist aber etwas, wo du null Ahnung hast, weil es das ja früher noch nicht gegeben hat. Und du weißt ja nicht so, wie umgehen. Und ich wäre jetzt, fände es nicht cool, wenn dann vor allem meine Kinder von irgendjemandem Verwandtschaft irgend so ein Ding überkommen. Also wenn es noch so klein gewesen wäre. Jetzt langsam ist okay. Aber ich glaube, das braucht noch ein bisschen Kommunikation in der Familie. Wenn dann so Weihnachten oder Geburtstag anstehen, hey, was schenken wir einem Kind?
Ja, ich glaube, da braucht ja sowieso immer Absprache. Also ich meine, schenkst du ja nicht irgendwelchen befreundeten Eltern, Kindern irgendwie ein Feuerwehrauto mit Sirene, logischerweise.
Du kennst meinen Vater.
Okay, alles klar. Aber ich denke schon auch, da was du sagst, Isabel, das ist, ich meine, das ist extrem realistisch, oder? Also ich glaube, dort geht auch die Entwicklung an, oder? Also jedes Interface kann eigentlich verschwinden, wenn sich das Gerät kann mit natürlicher Sprache steuern lassen. Dort geht die Entwicklung, dort gehen quasi alle Bemühungen von Herstellern und Firmen, die in diesem Bereich tätig sind. Wenn ich mich jetzt gerade noch frage, Bö, du hast das Szenario gesagt, eben quasi ja, im Laden stehen und dann hat es so ein Spielzeug, bräuchte es dann irgendwie vielleicht ein Zertifizierungsverfahren oder irgendein Label für so KI-Spielzeug, wo einem sagt, hey, keine Ahnung, da ist Bio und gut, einfach für KI.
So eine Knospe für KI.
Knospe für KI, genau.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Da arbeiten wir gerade auch dran. Im Moment im Kontext von Apps mit Kinderschutz Schweiz zusammen. Ungefähr so grob gesagt die Richtung für so ein Label könnte sein, dass wir sowas haben wie ein Nutri-Score für Spielzeuge oder Apps, die an Minderjährige gerichtet sind. Im Endeffekt, es stellt sich niemand in den Laden und liest die Datenschutzbestimmung. Aber wenn es ein Label gäbe, das so auf einen Blick quasi kommuniziert, ist das jetzt aus Datenschutz und Sicherheit und Transparenz und Kinderschutz gut oder nicht gut, dann könnte das Kaufentscheidungen schon einfacher machen.
Und das wäre dann wahrscheinlich eher ein Label oder die Produkte wären wahrscheinlich dann eher gelistet auf einer separaten Webseite und wahrscheinlich nicht direkt auf der Box selber, weil dort bräuchte es wahrscheinlich gesetzliche Vorlaufzeit und Bestimmungen, nehme ich mal an.
Ja, genau. Bis das auf Boxen draufkommt, dauert das wahrscheinlich ewig, falls es überhaupt passiert. Aber man könnte sich so auch Sachen vorstellen, wie man baut eine Browser-Erweiterung, die dann, wenn man online shoppt, das Label anzeigen kann, falls schon eins existiert. Also man kann sich schon vorstellen, dass man das irgendwie benutzbar macht, ohne dass man jetzt immer auf diese separate Webseite gehen muss, um nachzuschauen, wie es ein Label gibt.
Würdest du sagen, es gibt irgendwie so eine gewisse Altersgrenze, wo man kann sagen, ab dann sind KI-Spielzeug vertretbar, eben zum Beispiel da das Plüsch-Spielzeug Krok, das sagt ab 3, ich finde das jetzt zu jung. Was findest du? Was wäre das Alter, das okay ist für KI-Spielzeug?
Es ist schwer zu sagen. Das Interessante bei Grok ist ja auch, also Grok sagt, das ist für Kinder ab 3. Dann im Hintergrund aber verwendet es ChatGPT und ChatGPT, die Nutzungsbedingungen sagen, man muss mindestens 13 sein. Es, ja, und wie dann da intern die Übersetzung ist, den ChatGPT 13 Jahre Output auf 3 Jahre runterzubrechen und ja, angemessen zu machen, wie das genau aussieht, wissen wir nicht.
Das ist eigentlich ein gutes Argument, weil zum Beispiel eben ChatGPT ist 13 und Gemini, also Google-Suche, die AI-Overviews, die sind sogar erst ab 18 verfügbar.
Ja, bei den 13 Jahren für ChatGPT könnte man auch sich streiten, ob das angemessen ist. Es liegt halt, glaube ich, irgendwie im woher das kommt, wahrscheinlich irgendwelche US-Regeln.
Ja, ich glaube auch viele, also nicht ich glaube, also viele Social Media Plattformen wie Snapchat und Co. sind ja auch ab 13. Ja. Ich glaube, es kommt von dort.
Ja. Ich glaube, in der Realität ist das wahrscheinlich abhängig vom Kind und es ist ein Prozess. Also es ist jetzt nicht, das Kind hat heute den 13. Geburtstag, also hat es vorher null Exposure zu ChatGPT und danach kann es perfekt alleine damit umgehen. Also ich glaube, es muss da so einen Übergang geben mit elterlicher Begleitung.
Ja, und für das, wenn ich aus meinem Erfahrung berichte mit Kind, wo man nicht gerade das Spielzeug kaufen, eben es langt wirklich, wenn man mal die ChatGPT-App abladet oder aufstartet auf dem iPhone und einfach mal mit dem Kind aufs Bett liegt und dann oder aufs Sofa und dann ein bisschen mit der App redet und dann mal schauen, was sie sagt.
Unter Begleitung.
Ja. Unter Begleitung, dann ist recht Freude dran. Ja.
Ja, es bleibt sicher spannend. Danke vielmals fürs Gespräch, Isabel, dass du dir Zeit genommen hast.
Danke vielmals.
Sehr gerne.
Und das war es mit dem AI-Podcast Prompt Zero. Falls ihr KI-Spielzeug cool findet, Bedenken habt, die werden kaufen oder nicht werden kaufen aus irgendeinem Grund, sagt es uns, schreibt uns auf promptzero@blick. Am Mikrofon war der Thomas Benke.
Und der Tobias Polzon. Danke fürs Zuhören.
Ciao zusammen.
Prompt Zero.